Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Denkraum von Spielfeld Gesellschaft mit dem heutigen Thema Ungleichheit. Mein Name ist Feridun, ich arbeite für Spielfeld Gesellschaft und darf heute Abend moderieren. Ich weiß natürlich, warum ihr alle da seid. Deswegen hätte ich gerne gleich zu Beginn einen großen Begrüßungsapplaus für Martina Linnartas. Schön, dass du da bist, Martina.
Schön, dass du da bist.
Wir wollen direkt einsteigen. Ich glaube, ich lasse alle Informations- und Werbegeschichten erstmal so am, also verschiebe ich ans Ende und würde dich gerne vorstellen, obwohl ich glaube, dass alle dich sehr gut kennen, aber vielleicht gibt es die ein oder andere Information, die noch nicht bekannt ist. Du bist in Polen geboren, in Kiel aufgewachsen, hast an der FU Berlin Politikwissenschaften studiert, hast dann 2023 promoviert mit Summa Cum Laude. Können wir da einmal so ein anerkennendes Pfeifen machen? Geht das? Beruflich hast du unter anderem im Bundestagsbüro von Annalena Baerbock gearbeitet und 2017, also wenn die Zahl stimmt, warst du auch bei den Grünen im Wahlkampf beteiligt. Heute forschst du und lehrst an der Freien Universität Berlin und du bist Mitgründerin der Plattform Ungleichheit.info. Und dann habe ich noch eine Info, die vielleicht tatsächlich nicht alle wissen. Dein Onkel ist Miguel Mesmaja Linnartas, ehemals stellvertretender Finanzminister Mexikos. Hast du dich mit deinem Onkel über deine Theorien auch ausgetauscht und ist er Fan?
Ich muss jetzt sofort daran denken, das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, waren wir sehr besoffen. Also wirklich, wir haben viel zu tief ins Glas geguckt, es war witzig. Ich diskutiere voll gern mit meinem Onkel. Ist ein unfassbar kluger Mensch, der ist mittlerweile nicht mehr in der Politik tätig, wobei er da, das muss man auch wissen, in Mexiko gibt es so verschiedene Kategorien von Politikern. Er war einer von den Technokraten. Also jetzt nicht jemand, der so standardmäßig gern vor die Kamera tritt und einfach gern Politiker ist, sondern der war dahin berufen worden auf die Position, weil er so vom Fach war. Und jetzt ist er auch Dekan von der Elite-Uni in Mexiko-Stadt. Und wenn wir diskutieren, dann stundenlang und hart, weil wir nicht die gleichen Annahmen vertreten, die gleichen theoretischen Annahmen vertreten. Macht Spaß.
Vielleicht kommen wir nochmal auf ein paar Annahmen, die er vertritt oder die du vertrittst und du kannst gerne nochmal die Brücke knüpfen. Ich würde gerne mit einer Frage starten, die uns vielleicht nochmal ein bisschen abholt und kategorisiert, was Ungleichheit überhaupt bedeuten kann. Also ich glaube, allen ist klar, dass du dich auf die ökonomische Ungleichheit konzentrierst. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gar nicht so trennscharf ist von anderen Ungleichheiten. Kannst du uns einmal auch als Politikwissenschaftlerin abholen, welche Ungleichheiten dir in deiner Forschung begegnen und welche eng verknüpft sind mit ökonomischer Ungleichheit?
Sehr gerne. Genau, es gibt nicht die eine Form der Ungleichheit. Man kann Ungleichheit so unterscheiden, dass man einmal zwischen der Schere Arm und Reich spricht. Das ist dann die sogenannte vertikale Ungleichheit. Meistens wird dann von Einkommensungleichheit oder Vermögensungleichheit gesprochen, wobei Vermögensungleichheit immer viel krasser ist. Und dann gibt es die sogenannten horizontalen, die sozialen Ungleichheiten. Das ist alles das, was wir gesellschaftlich aufbauen. Und da gibt es verschiedenste Kategorien. Das ist zum Beispiel rassistische Zuschreibung, das ist Geschlecht, das ist ethnische Zugehörigkeit, Religion, ob man mit oder ohne Behinderung ist. Da gibt es eine ganze Reihe von. Und da muss man sich das immer so vorstellen, dass es quasi in diesen sozialen Ungleichheiten Hierarchie gibt. Also zum Beispiel, dass Männer über allen anderen stehen. Und dass diese verschiedenen Formen von Ungleichheiten aber unbedingt alle immer zusammen gedacht werden müssen. Also die sind miteinander verschränkt, die greifen ineinander. Und wenn man darauf blickt, dann nennt man das Intersektionalität. Das ist übrigens der einzige Fachbegriff bei uns auf der Website, den wir nicht ins normale Alltagsdeutsch übersetzt bekommen. Ist leider einfach so. Und das ist total wichtig zu verstehen, weil eben nicht nur entscheidend ist irgendwie, ob ich eine Frau bin, sondern ob ich eine weiße Frau bin. Und das hat dann wiederum einen Einfluss auch darauf, ob mein statistisch betrachtet mein Einkommen oder mein Vermögen größer oder kleiner ist.
Und gibt es sehr starke Verschränkungen oder Muster, die deutlich werden, wenn man eben weiß, dass die ökonomische Ungleichheit größer wird, dass dann andere Ungleichheiten, und da würde mich halt die Reihenfolge interessieren, sofort auch davon betroffen sind oder da in Mitleidenschaft gezogen werden?
Kann man sehr einfach sich anschauen. Also was ich gerne anbringe als ein Beispiel ist, wenn man sich die Reichenliste von Forbes anschaut. Ja, also die Milliardärsliste von Forbes. Und das habe ich, gestern habe ich mir die Daten nochmal angeschaut. Unter den Top 50 Leuten sind nur 11 aus dem globalen Süden. Die allermeisten stammen aus dem globalen Norden. Obwohl diese Menschen im globalen Norden insgesamt nur 15% der Weltbevölkerung ausmachen. Das heißt, da haben wir auch schon ganz, ganz krasses Gefälle. Erst auf Platz 15 kommt überhaupt eine Frau. Fast alle, die in den Top-Positionen sind, sind also weiße Männer aus dem globalen Norden. Und von den 11 aus dem globalen Süden ist auch wieder nur eine Frau mit dabei. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Hat das damit zu tun, dass dieser Reichtum oder dieses Vermögen sehr altes Vermögen ist? Also müssen wir dann in die Geschichtsbücher gucken, Kolonialismus etc. Kannst du das vielleicht, ohne dass jetzt ein Geschichtsunterricht daraus wird, vielleicht in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, warum das so ist?
Was hast du gegen Geschichtsunterricht?
Gar nichts, ich habe aber sehr viele Fragen.
Genau, das ist der Punkt. Und häufig wird so getan und gerade auch so in den alten, oder nicht im alten, sondern in der Mainstream-Ökonomie wird so getan, als wäre jeder seines Glückes Schmied. Ja, als käme es nur darauf an, ob ich schlau und fleißig und talentiert bin und ins Risiko gehe und dann baue ich mein Vermögen auf. Das ist der reinste Quatsch. Sondern es kommt sehr, sehr stark darauf an, überhaupt erstmal in welches Land ich hineingeboren werde und in welche Klasse ich hineingeboren werde. Das ist total entscheidend. So, und natürlich ist dann auch von Bedeutung, was hat dann auch unser Land für eine Geschichte? Also waren wir eine Kolonialmacht oder wurden wir kolonialisiert? Ja, das ist etwas, was viel zu selten in den Blick genommen wird, was aber zum Glück aufgebrochen wurde oder immer mehr wird. Aber die Forschung dazu ist relativ jung. Also es hat angefangen mit Thomas Piketty, 2014-15 war das, Kapital im 21. Jahrhundert, hat dann nochmal ausgebaut, 2020 hat er nachgelegt, einen noch fettereren Schinken von über 1000 Seiten, kann ich trotzdem jedem empfehlen. Wobei, nee, lest eine kurze Geschichte der Gleichheit. Das ist viel geiler und nur ungefähr 300 Seiten lang.
Auch von ihm?
Auch von ihm. Der Typ ist irre, der schreibt so viel, ich weiß gar nicht, wie er das macht. Also ich dachte immer schon, ich schreibe schnell, aber der schreibt viel, viel mehr und viel, viel schneller und viel, viel besser. Und kurze Geschichte der Gleichheit ist echt toll. Also ich habe die anderen Bücher auch gelesen, auch für meine Forschung. Aber dann nochmal, das war total witzig, von einer Professorin eine kurze Geschichte der Gleichheit geschenkt bekommen, dachte erstmal, so will die mich verarschen. Ich habe doch die fetten Werke gelesen und jetzt soll ich nochmal das dritte. Aber es ist so viel besser, weil er das da wirklich nochmal runterbricht auf das Wichtigste. Und eine krasse Geschichte ist, wie Haiti Reparationszahlungen an Frankreich leisten muss, weil ja damals die Haitianer den Franzosen ihre Sklaven geklaut haben. So, und diese Reparationszahlungen, die gingen noch weit über Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein Jahrhundert oder weiß ich nicht genau wie viel, weiter hinein. Also wie absurd das eigentlich ist.
Und das hat auch zu Armut in der Gegenwart geführt.
Ja, na klar, weil du hast ja auch auf solche Zahlungen, wo du dann auch, und das haben wir auch nach wie vor, der globale Süden, wie viele Zinszahlungen, also die Länder im globalen Süden, wie viel mehr Zinsen die auch zahlen müssen, als sie am Ende des Tages in Bildung oder in Gesundheit stecken können, ist total pervers. So, also solche Aspekte beziehungsweise solche Dimensionen muss man einfach immer mitdenken, das machen wir aber viel zu selten.
Nochmal ein ganz kleiner Bogen zurück. Wenn du jetzt sagst, das verstehe ich jetzt so, dass die Milliardäre ihren Reichtum vererbt bekommen haben und es deswegen sich lohnt, auch in die Geschichtsbücher zu schauen, dann klingt das für mich so, als gäbe es keine Milliardäre, die sich das in der Gegenwart erarbeitet haben, sondern nur Milliardäre, die ihr Geld geerbt haben. Kannst du uns da vielleicht Zahlen nennen? Ist das so?
Ja und nein. Also es ist so, dass ein Großteil der Vermögen und auch nicht nur bei Milliardären, sondern generell in Deutschland mittlerweile vererbt oder geschenkt wird. Das heißt, mittlerweile rein statistisch betrachtet kommt es mehr auf meine Familie, in die ich hineingeboren werde, an, als auf das, was ich mir aufbaue. So, der andere Aspekt ist der, es gibt Milliardäre in Deutschland. Deutschland ist auf Platz 1 im internationalen weltweiten Ranking auf Platz 1, wenn es um Erben zwischen den Milliardären geht. Das heißt, das gab letztens jetzt, das war im Juni 2025, kam das raus, so eine Übersicht. Und wirklich mehr als 75% aller Milliardärsvermögen in Deutschland werden vererbt und verschenkt. Michael Hartmann, Elitenforscher in Deutschland.
75%.
Michael Hartmann, Elitenforscher, weil das sind ja auch alles Daten, die sind ja nicht wirklich griffig und gut aufgearbeitet. Das ist ja ein riesengroßes Problem, das wir in der Wissenschaft haben. Michael Hartmann, der Elitenforscher, geht von 80% aus. Also nichts mit, jeder seines Glückes Schmied. Wenn du jetzt aber fragst, gibt es auch welche, die das selber aufgebaut haben?
Nee, das müssen ja dann die 20% sein, oder nicht?
Ja, aber deswegen sage ich ja und nein, weil diese Erzählung, man ist ein Selfmade-Milliardär, halte ich für volle Kanne daneben. Wenn du dir nämlich anguckst, woraus bestehen diese allergrößten Milliarden, dann ist es in der Regel Betriebsvermögen. Dann sind das Unternehmen, Unternehmensanteile. Marxisten würden von Produktionsmitteln sprechen. Das bedeutet, diese Menschen arbeiten nicht für sich selber und gehen so sehr ins Risiko und dann, keine Ahnung, haben sie plötzlich eine Milliarde. Stell mal so einen Milliardär in die Wüste. Mal gucken, ob er sich seine Milliarde, weil er so risikofreudig ist, nochmal aufbaut. Sondern was die brauchen, ist ein starker Wohlfahrtsstaat mit einer starken Infrastruktur, mit Menschen, die gut ausgebildet sind, die gesund und fit sind. Das heißt, die brauchen auch einen starken Wohlfahrtsstaat, der ihnen erstens mal die Arbeiter gibt, die überhaupt da in diesen Betrieben arbeiten können, die gut ausgebildet sind. Zweitens aber auch welche, die dann auch die Kaufkraft haben. So, also es ist nicht so, dass wenn du Milliardär bist, dass du das wirklich alleine geschafft hast, sondern es ist per Definition ein Betriebsvermögen. Da arbeiten sau viele Menschen in diesen Betrieben drinne. Und das ist auch etwas, was aus so kritischen Theorien immer mehr in den Vordergrund gestellt wird, dass natürlich, wenn du einen Mehrwert schaffst in der Wirtschaft, die Frage ist, wie viel bleibt bei den Leuten an der Spitze, also denen, die Unternehmen gehören, und wie sehr teilen sie das mit ihrer Belegschaft? Und wenn die Belegschaft arm bleibt, beziehungsweise deren Löhne nicht real wirklich wachsen, aber die Profite an der Spitze immer weiter durch die Decke gehen, dann hat das was mit Ausbeutung zu tun.
Heißt das, dass, auch das verstehe ich jetzt so, dass diese 20%, die sich Selfmade-Milliardäre nennen, dass die alle nur aus Staaten kommen oder in Staaten Milliardäre geworden sind, wo tatsächlich auch ein starker Wohlfahrtsstaat ist? Oder gibt es auch da Ausnahmen?
Es gibt vereinzelt Ausnahmen, weil auch da, also auch die Eliten stehen, also die Eliten sind in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgebildet. Und zum Beispiel hast du das so, wir haben jetzt in Deutschland, einer der reichsten Männer Deutschlands ist Dieter Schwarz. Der ist der Gründer von Lidl. Jetzt kann jeder überlegen, wie gut die Arbeitsbedingungen in Lidl sind und ob die Menschen auch wirklich so gut bezahlt werden und so weiter und so fort. Wir haben auch sehr viele Milliardäre in Indien und in China. Und lange Zeit war Carlos Slim, dessen Sohn auch Carlos Slim heißt und den ich übrigens auch interviewen durfte für meine Forschung, war auch der reichste Mann der Welt für einige Jahre. Das heißt, es muss nicht immer der globale Norden sein.
Aber die haben es nicht vererbt bekommen, sind nicht in einem Wohlfahrtsstaat und haben es trotzdem geschafft.
Ja, aber dann ist die Story auch eine andere. Okay. Also bei Carlos Slim ist es zum Beispiel so und überhaupt bei mexikanischen Eliten, das muss man sich deswegen auch wirklich mal von Land zu Land genauer anschauen, dass sie häufig dadurch Milliardäre wurden, dass sie Infrastruktur nutzen und privatisieren konnten, die in anderen Ländern in staatlicher Hand ist. Zum Beispiel Telekommunikation oder zum Beispiel Rohstoffe. Das ist das, was in Mexiko passiert war.
Fokus auf Deutschland. Weil wir jetzt über die globale Situation gesprochen haben und du nochmal dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir in Deutschland haben, was die Zahlen angeht, hervorgehoben hast, kannst du da auch nochmal vielleicht so ein bisschen die Entwicklung der letzten, was macht denn Sinn, 10, 20, 30 Jahre, vielleicht nochmal so ein bisschen skizzieren? Du darfst dir die Zeitspanne, die sinnvoll ist, gerne selbst aussuchen.
Da würde ich 1919 Weimarer Republik beginnen, aber du willst da keine lange Geschichtsstunde.
Die Kurzfassung.
Okay, die Kurzfassung, gucken wir auf die letzten Jahre, dann sehen wir, dass wir aktuell und seit etwa 30 Jahren den Neoliberalismus bei uns haben, ja, also in der Wirtschafts- und der Finanzpolitik. Neoliberalismus heißt, man glaubt daran, dass man die Wirtschaft ankurbeln kann, indem man es den Reichen und Unternehmen immer einfacher macht, das heißt, man senkt für sie die Steuern, dann würden die erstmal Wohlstand aufbauen, das sickert dann langsam zum Rest der Gesellschaft runter, Trickle-Down-Economy. Reinster Bullshit, wissen wir, egal, wird trotzdem immer noch gemacht. So, und das kann ich auch mit aller Klarheit derart sagen, weil es sehr viel gute Forschung dazu gibt.
Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen, weil du ein fantastisches Bild dafür nutzt? Ich dachte, es wäre in deinem Buch, aber ich glaube, es ist auf eurer Homepage.
Beides.
Und zwar, im Buch habe ich es jetzt gerade beim Blättern nicht schnell gefunden, weil ich nochmal auf diese Seite hinweisen wollte. Trickle Down, Champagnergläser, eine Pyramide aus Champagnergläsern. Und die Theorie ist, also Champagner soll halt Wohlstand und Vermögen darstellen, symbolisieren. Ganz oben kippt man halt ganz viel Champagner in das oberste Glas. Wenn das voll ist, schwappt es über auf die Gläser darunter und so weiter. Und alle, auch die Gläser ganz unten, profitieren davon. Und du hast aber dieses fantastische Bild, dass es eben nicht überschwappt, weil das Glas oben immer größer wird.
Ja. So sieht's aus.
Und jetzt kannst du weiter erklären, weil ich dieses Bild unbedingt nochmal ansprechen wollte.
Ja, ist mittlerweile kein Glas, ist eine Badewanne. Und wird auch langsam zum Pool. Also ist halt echt krass. Und das ist halt wirklich sehr, sehr bedeutend. Wir haben also diesen Neoliberalismus, und ich versuche es wirklich sehr, sehr kurz zu fassen, weil Steuerpolitik verdammt wichtig ist in dieser in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir haben die Steuern für die Reichen und für die großen Konzerne immer weiter runtergeschraubt. Und Steuern auf Unternehmen heißen schlussendlich Steuern für Reiche, weil die ja diese Betriebe besitzen, diese Unternehmen besitzen. Und das hat dazu geführt, dass deren Vermögen quasi automatisch einfach immer weiter durch die Decke angestiegen sind. Wenn jetzt so, wenn du sehr reich bist, stell dir vor, du hast 10 Millionen, dann hast du man nennt das dann Rendite von 7% ungefähr, wie dein Vermögen wächst. Das ist magisch, diese Zahl, weil das heißt, alle 10 Jahre wird es verdoppelt. Du hast 10 Millionen, nach 10 Jahren hast du 20 Millionen, dann hast du nach weiteren 10 Jahren 40
Ohne
Millionen,
etwas
und
dafür
so
zu
hört es
tun.
auf, ohne irgendwas dafür zu tun. Weil du arbeitest ja nicht, du gehst ja keiner Lohnarbeit nach, sondern dein Vermögen arbeitet für dich, nur das Vermögen halt nicht arbeitet. Volker Pispers benutzt dafür so diesen schönen Spruch, oder hast du schon mal versucht, einem 50-Euro-Schein eine Schippe in die Hand zu drücken? Also hinter solchen Vermögen, die arbeiten, stehen wieder Menschen in diesen Betrieben. Wenn du jetzt diese Vermögen nicht besteuerst, hoch und progressiv, also nicht diese 7% Rendite, und an der Spitze ist es weit mehr als 7, bei den Milliardären sind es eher so 12, 13, nicht besteuerst und dadurch die Renditen senkst, dann geht es einfach exponentiell durch die Decke. Und das ist auch das, was wir in Deutschland beobachten. 2018 hat der Spiegel noch getitelt: 45 Familien besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Es sind nicht mehr 45, es sind nur noch zwei.
Die besitzen wie viel?
Mehr als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung, also 42 Millionen Menschen. Man weiß nicht, wie viel genau, aber in mindestens in der Summe 90 Milliarden.
Zwei Familien besitzen mehr als 42 Millionen Menschen zusammen.
So sieht's aus.
Und der eine ist der Lidl-Besitzer. Und wer ist die andere Familie?
Böhringer und von Baumbach. Kennt man doch.
Nee, kenne ich nicht. Also ich nicht. Also könnt ihr mal kurz die Hand geben, wer die zweite Familie kennt? Eine Hand sehe ich.
Ein paar gehen
Also den
hoch.
meisten geht es so wie mir.
Ja.
Wer ist diese Familie?
Ich sag mal ganz kurz, warum ihr die alle nicht kennt, oder fast alle, ein paar kennen sie ja. Es gibt ja diese wunderbare Reichenliste Manager Magazin, aber da tauchen die halt blöderweise nicht auf, weil die juristisch gegen das Manager Magazin vorgegangen sind. Und das heißt einfach, dass man sie nicht kannte. Und das Spannende ist aber, Andreas Bornefeld, einer der Rechercheure vom Manager Magazin, der wusste natürlich darum, und er war sauer, dass seine Daten nicht vernünftig verwendet werden. Das heißt, er hat dann sich zusammengetan mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit und hat einen weiteren Bericht rausgegeben, weil er ja nicht juristisch da irgendwas zu beanstanden hatte. Und wiederum, dieser Bericht hat sehr, sehr große Aufmerksamkeit erfahren, als Julia Friedrichs und Jochen Breyer eine Doku gemacht haben für ZDF. Die geheime Welt der Superreichen. Ich nenne sie übrigens Überreiche, nicht Superreiche. Weil die einfach nicht super sind. So. Genau. Und diese Leute, Böhringer und von Baumbach, das ist ein altes hessisches Adelsgeschlecht.
Ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen gemein klingt, gar nicht gemein sein soll. Das werde ich aber gleich erklären, weil es mich interessiert, ob man das festlegen kann, wenn es so viele Zahlen gibt, die eher Schätzungen sind. Kannst du oder könnt ihr in der Forschung, wenn es um Ungleichheit geht, sagen, ab welcher Reichtumsgrenze es tatsächlich ungesund wird? Ich weiß nicht, ob die Frage nachvollziehbar ist. Also, wie viel Geld darf ich besitzen, ohne dass du anfängst, sauer auf mich zu werden?
Also ich habe diese Frage mir selber so noch nicht dezidiert gestellt, im Sinne von, bin dann noch nicht dem nachgegangen. Es gibt ein tolles Buch, das heißt Limitarismus von Ingrid Robbins. Die ist Niederländerin und unterrichtet an der Uni Utrecht. Und die sagt, eigentlich wäre bei 10 Millionen Euro das Schluss. Wie viel mehr brauchst du zum Leben, um in Würde zu leben und sogar noch über dein Leben hinaus, sogar deinen Kindern noch Sicherheit mit auf den Weg zu geben? Wir sind aber nicht bei 10 Millionen, sondern wir sind bei Milliarden, Multimilliarden. Überreichtum, also wie gesagt, andere nennen das Superreichtum, aber das ist Überreichtum. Wenn man englische Berichte liest über Reichtum, dann wird häufig so bei entweder mal 30, mal 50 oder bei 100 Millionen Euro erst von den Ultra-High-Net-Wealth-Individuals gesprochen. Und diese Ultra-High-Net-Wealth-Individuals, die werden dann übersetzt ins Deutsche in diese Überreichen, beziehungsweise Superreichen. Und das ist da, wo ich sage, so, da wird es brandgefährlich, weil das demokratiegefährdend ist und weil das auch zweitens ganz, ganz wichtig, auch wirklich schlecht fürs Klima ist. Weil je mehr Vermögen du hast, desto mehr konsumierst du. Und desto größer ist dann auch natürlich dein CO2 und überhaupt klimaschädliche Fußabdruck ist einfach unfassbar heftig. Es gibt einen wunderbaren Climate Inequality Report. Die haben sich das mal genauer angeschaut und auch andere Wissenschaftlerinnen haben sich das genauer angeschaut. Es ist ja nicht so, dass alle gleichermaßen zum Klima, zur Klimakrise beitragen. Und mit dem Pariser Klimaziel einfach, also okay, wären 2 Tonnen CO2 pro Kopf. 2 Tonnen. So. Das reichste 1% der Welt ist aber nicht bei 2 Tonnen, sondern bei eher 100 Tonnen. Ja? Und was glaubt ihr, wie sehr der Lifestyle eines Milliardärs zu Buche schlägt? Ich nehme Schätzungen entgegen. 200, wer bietet mehr?
2 Tonnen an einem Tag.
2 Tonnen, ja, es sind so um die 8000 Kilo, also 8000, sorry, 8000 Tonnen pro Jahr. Und das ist nur der private, der persönliche Lifestyle von denen, ne? Also im Durchschnitt von einem Milliardär. Roman Abramowitsch verursacht 32.000 Tonnen, nochmal zur Erinnerung, 2 wären okay. Weil der ein super Mega-Yacht allein für 22.000 Tonnen verantwortlich ist. Und das ist die Atmosphäre, die uns allen gehört. So, und am Ende sind wir im globalen Norden und vor allem aber wirklich überreiche Menschen verantwortlich für die Klimakrise. Noch wichtiger als der individuelle Fußabdruck ist der von gigantisch großen von Öl- und von Gaskonzernen. Allein 20 Konzerne waren zwischen 1965 bis 2017 verantwortlich für 35% aller klimaschädlichen Treibhausgase. Darunter BP, die im Übrigen den individuellen Fußabdruck sehr bekannt gemacht haben. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. So, weil man dann nämlich halt wunderbar von der Verantwortung von großen Konzernen ablenken kann und sagen kann, ey, ihr dürft alle nicht mehr so viel fliegen. Aber zur Verantwortung gezogen werden die nicht.
Also, ich klammer jetzt Klima mal kurz aus, nicht weil es unwichtig ist, im Gegenteil. Ich möchte nochmal zurück zu dem Punkt, 100 Millionen hast du, glaube ich, gesagt. Und dann in dem Bericht wurde das als gefährlich definiert.
Nein. Es gibt keinen Bericht zu, das ist gefährlich. Das ist etwas, was relativ neu aufgekommen ist. Martin Schürz ist Psychoanalytiker und Ökonom an der Österreichischen Nationalbank. Der hat dieses Buch Überreichtum geschrieben.
Okay, da steht es drin.
Da steht es drin. Das hat er übrigens von Papst Pius. Papst Pius ist 1930er Jahre Papst gewesen. Also wir hatten mal einen coolen Papst, der davon gesprochen hat, dass Überreichtum gefährlich ist.
Ja. Okay, und da möchte ich nämlich zur Verknüpfung politische Einflussnahme Macht. Also was glaubst du, ab welcher Summe kann ich als Individuum meine Umgebung oder das Land, in dem ich lebe, so gestalten, dass es mir gefällt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, worauf es noch was man auch noch so mit in den Blick nehmen müsste, organisierst du dich. Weil was besonders mächtig sind nicht einzelne Personen, sondern Menschen, die sich zusammentun, zu Lobbygruppen zusammentun oder besonders große Gelder geben an Lobbygruppen, die dann wiederum ihre Interessen vertreten. Es gibt auch vereinzelt überreiche Personen, die einen sehr, sehr großen Einfluss ausüben, die dann so die kleinen Könige in ihren Ortschaften sind, die dann da sehr, sehr viel spenden und von großer Bedeutung sind. Aber es gibt jetzt nicht so diesen einen Threshold, nicht so diese eine Grenze, wo ich sage, und wenn du dann nämlich 7,8 Millionen Euro hast, dann ist schwierig.
Okay, ich nehme euch nochmal kurz mit. Und zwar für die, die zum ersten Mal bei einem Denkraum dabei sind. Ich stelle Martina jetzt noch circa 2, 3 Fragen, dann ist Halbzeit. Und dann dürft ihr Fragen stellen. Ich erkläre euch die Regel, die dabei auch wichtig ist zu beachten. Aber ich habe hier nochmal 2 Karten dabei, wo ich meine Fragen, ja, orange, soll eigentlich rot sein, angestrichen habe. Und grüne, die mich aufrichtig interessieren. Die Fragen, die ich dir jetzt stellen möchte, da schlüpfe ich dank meines atemberaubenden schauspielerischen Talents in die Kapitalistenrolle und stelle dir Fragen, die nicht ganz meiner Meinung, also nicht meine Meinung widerspiegeln, aber die dir häufig gestellt werden, also was ich in der Vorbereitung einfach sehr oft gelesen habe. Und da würde ich gerne beginnen mit, dass Reiche eben nicht nur reich sind, also für sich privat, sondern eben auch Arbeitgebende und dass, wenn du anfängst, diesen Reichtum zu besteuern und ihr Vermögen zu minimieren, dass dadurch Arbeitsplätze gefährdet werden. Ist ein Argument, was ganz oft zu lesen ist. Was sagst du dazu?
Bullshit.
Warum?
Aus vielerlei Gründen. Wir können jetzt über verschiedene Dinge sprechen. Zum einen hauen die dann ab Und deswegen sind die plötzlich nicht mehr hier und plötzlich sind ihre Gelder nicht mehr da und deswegen gehen Arbeitsplätze flöten? Nö. Es gibt in Deutschland, das wissen sehr wenige Menschen, ich versuche wirklich daran zu arbeiten, das immer wieder auch zu platzieren, die sogenannte Wegzugbesteuerung, die wurde 1972 scharf gestellt. Andere Länder nehmen sich ein Beispiel an Deutschland. Norwegen hat das jüngst zum Beispiel getan. Das heißt, wenn jetzt von heute auf gleich eine sehr reiche Person auswandern will, kann sie das herzlich gerne tun, aber sie würde sehr viel Geld zahlen müssen, weil man so tun würde, als würde diese Person das Unternehmen zum aktuellen Marktwert verkaufen müssen, müsste einen großen Anteil davon an Steuern zahlen. Beispiel Susanne Klatten, reichste Frau Deutschlands, müsste, wenn sie auswandern würde, auf einen Schlag mehr als 6,5 Milliarden Euro auf den Tisch packen. Macht sie das? Wahrscheinlich nicht. So, es gibt eine sehr, sehr gute Studienlage dazu, hauen Milliardäre eigentlich ab? Am besten fand ich den Titel letztens, eher sterben sie, als dass sie auswandern, statistisch betrachtet. Und das hat viele Gründe, auch Milliardäre sind Menschen. Also soll jetzt gar nicht irgendwie so fies klingen, sondern Milliardäre sind ebenfalls familiär verwurzelt, sprechen eine Sprache fließend, haben, wenn sie unternehmerisch tätig sind, Expertenwissen ihres Landes, kennen die Gesetzgebung, sind auch in Netzwerken aktiv und so weiter und so fort. Werden die jetzt wirklich wegen weniger Prozentpunkte an Steuern das Land verlassen? Also machen die ja sowieso nicht, weil die Gesetzgebung dagegen spricht. So, aber die würden auch sehr, sehr viel aufgeben. Also selbst die Milliardäre, die einfach nur Erben sind, und davon haben wir ja viele, würden die jetzt wirklich, weil die keine Steuern zahlen möchten, abhauen, ihre Familie, ihre Sprache und alles um sich herum wirklich aufgeben. Und das ist das, was man sich auch über Jahre in verschiedensten Ländern angeguckt hat und festgestellt hat, nee. Zum Beispiel Norwegen hat jetzt eine Vermögenssteuer eingeführt und dann ging groß durch die Medien, X, Y, Z sind jetzt ausgewandert in die Schweiz. Das waren nicht mal 40 Individuen. Dass aber das nur ein Promilleanteil war von den Millionären und Milliardären, die von der Vermögenssteuer betroffen wurden, wurde mit keinem Wort erwähnt. Also es wird dann immer so diese Angst geschürt, die hauen dann einfach alle ab. Und genauso auch mit den Betrieben, also wenn du sagst so, dann hauen die einfach alle ab und packen ihre Betriebe woanders hin. Dazu gibt es auch eine gute Studienlage. Du baust dein Unternehmen dort auf, je nachdem, was du für Faktoren auch als wichtig erachtest. Wir haben hier keine Rohstoffe, sondern wir haben hier wirklich Know-how. Wir haben hier eine Dienstleistungsgesellschaft und so weiter. Also wie wollen die denn bitte schön die Dienstleistungen vom Ausland irgendwo her anbieten? Oder auch kleinere Betriebe. Wie wollen die bitte schön, möchten die alle auswandern und dann halt komplett in einem Land in anderer Sprache und so weiter und so fort, wo auch die Nachfrage wieder komplett einbrechen würde, weil ja auch Deutschland ein wirtschaftsstarkes Land ist. Also ich könnte jetzt auch noch weitermachen. Ich habe nämlich auch gerade dazu ein Paper mit zwei Profs veröffentlicht. Kommt in Kürze. Aber nein, es stimmt einfach nicht. Es ist ein Mythos.
Ein weiterer Punkt, den man häufig liest und hört, ist, dass sich darüber beschwert wird, wir würden ja in Deutschland schon sehr viele Steuern zahlen. Ich glaube, das ist auch gar nicht falsch. Sehr hohe Abgaben. Und weitere Abgaben würden das Problem nicht lösen, sondern wir müssten einfach mal gucken, dass der Staat effizienter mit dem Geld umgeht. Bitteschön, deine Vorlage.
Bullshit. Ja, also warte mal, zu dem ersten Punkt. Dass wir, was war das?
Dass wir schon sehr viele Steuern zahlen.
Ich glaube, genau. Und ja. Du meintest das ja. Wir zahlen sehr viele Steuern. Aber wir zahlen die falschen Steuern. Ich bin nicht grundsätzlich ein großer Fan von Steuern hochschrauben. Ganz im Gegenteil. Bei Einkommen sollten die sinken, vor allem für die Breite der Gesellschaft.
Entschuldige, dass ich da wieder unterbreche. Ja. Ich weiß, viele im Raum, für die ist das jetzt 1 + 1 = 2, also sehr einfach, aber es gibt auch Menschen, die sich mit dem Thema Finanzen nicht beschäftigen. Kannst du bitte einmal wirklich easy auseinanderhalten, Einkommen und Vermögen, also um wen geht es eigentlich hier?
Einkommen ist eine Flussgröße, wie man so schön im Fachsprech sagt, das kriegst du jeden Monat. Ne? Also du gehst arbeiten, du erzielst dein Einkommen und auf dieses Einkommen zahlst du hohe Steuern in Deutschland.
Da willst du gar nicht höhere Steuern?
An der Spitze ja, aber dem Rest nicht. An der Spitze hätte ich es gerne so sozialistisch wie zu Kohls Zeiten. Da hatten wir einen Spitzensteuersatz von 56%, aber bei Menschen an der Spitze, jetzt führen wir diese Spitze schon sehr früh ein. Das ist irre. Also man zahlt schon den reichen Steuersatz ab fast 280.000 Euro, aber so ein DAX-Vorstand, der verdient im Schnitt mehr als 5 Millionen Euro. Und zwischen diesen 280.000 und 5 Millionen, da kommt nichts mehr. Und wenn die halt so reich sind, dann verdienen die vor allem nicht über ihre Einkommen, sondern weil die Aktien oder Unternehmensanteile oder sonst irgendwas haben und darauf zahlen die wiederum niedrigere Steuern.
Lass uns das sauber trennen, Einkommen.
Entschuldigung.
Genau.
Es ist einfach so irre. Und das ist das Einkommen, genau. Und dann gibt es Vermögen. Und wir haben in Deutschland verschiedene Vermögensformen und verschiedene Vermögenssteuern in der Theorie. Also wir haben zum Beispiel Erbschaften, Schenkungen, das ist Vermögen, Immobilien sind Vermögen, aber auch alles das, was man sich dann anspart. Also wenn man am Ende des Monats noch was auf der hohen Kante liegen hat, dann baut sich da vielleicht, wenn man das machen kann, das können viele Menschen, die Hälfte Deutschlands kann das nicht, baut sich ein Vermögen auf. Und wir hatten bis 1996 eine Vermögenssteuer, die wurde ausgesetzt seit 97. Wir hatten damals aber auch schon hohe Freibeträge, ne? Also man hat die Vermögenssteuer erst gezahlt ab einem gewissen Level. Und wir sind ein Höchststeuerland, wenn es um Einkommen geht. International besteuert nur ein Land Einkommen höher, das ist Belgien. Aber wir sind ein Niedrigststeuerland, wenn es um Vermögen geht. Wenn wir Vermögen so besteuern würden wie USA, Frankreich, Großbritannien, schon wieder so eine sozialistischen Staaten, ne? Dann wären wir bei jährlich Mehreinnahmen von rund 120 Milliarden Euro.
Damit könnte man ein paar Problemchen lösen.
Wir reden gerade von einer Finanzierungslücke von 30 Milliarden. Wir treten nach unten und es soll irgendwo dadurch passieren, dass man Menschen im Bürgergeld noch weiter drangsaliert, ne? Und da haben wir ja diese mafiösen Strukturen. Ich glaube auch. So, und es würde maximal ein einstelliger Milliardenbetrag zusammenkommen. Wenn wir aber nur eine Milliardärssteuer einführen würden, also wirklich nur Menschen mit Milliarden oder wir weiten das aus auf die Menschen, die überreich sind, über 100 Millionen, würden wir auf einen Schlag 30 Milliarden machen.
Kurze Zusammenfassung nochmal für mich. Das heißt, das Geld, was ich wirklich verdiene, wofür ich arbeiten gehe, was monatlich auf meinem Konto landet, das wird schon ziemlich heftig besteuert.
Ja.
Aber wenn ich irgendwo, sagen wir mal, 100.000 Euro rumliegen habe, die lege ich irgendwo an, keine Ahnung, Tagesgeldkonto, also das Einfachste, was mir jetzt einfällt, da zahle ich bei weitem nicht so viel Steuern für das Geld, wofür ich tatsächlich arbeite.
Ja, oder für Erbschaften und Schenkungen, ne? Weiß ich auch selber was von zu erzählen, weil ich selber so eine Erbin bin. Also ich bin eine Gewinnerin, also vermeintliche Gewinnerin dieser Spermalotterie. Das heißt, wenn ich Schenkungen erhalte von meinen Eltern, dann zahle ich gerade darauf keine Steuern. Und die können das auch schön gestalten, weil die alle 10 Jahre den Freibetrag pro Nase von 400.000 Euro haben, die sie mir schenken können. So viel ist es leider nicht. Aber rein theoretisch könnten die mir also wirklich jedes Jahrzehnt 800.000 Euro in Summe schenken. Ich würde darauf keinen Cent Steuern zahlen. Und das ist unverdientes Einkommen. Es geht ja wieder auch für mich dann, ich habe nichts dafür getan, gar nichts. So, und das erhalte ich und zahle darauf gar keine Steuern, während eine Lehrerin an Steuer- und Sozialabgaben bei irgendwas zwischen 35 und 40% zu zahlen hat.
Da bitte nur die Zahl nennen, weil ich eigentlich eine andere Frage habe, aber ich finde die Zahl
Okay.
so krass. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die nur von ihrem Vermögen, also ohne wirklich zu arbeiten, einfach nur von den Dividenden sozusagen leben?
Du meinst diese Faulen, ne?
Ja, die Faulen, genau.
Knapp 900.000.
900.000 Menschen, die gar nichts machen müssen und nur von ihrem Vermögen leben. Okay. Letzte Frage, dann darf das Publikum ran. Es wird auch häufig gesagt, dass ja Ungleichheit nicht unbedingt schlecht sein muss. Also dass es keine Gesellschaft geben kann, wo nicht ein bisschen Ungleichheit existiert. Und dass ja auch ein Ansporn sein kann für Menschen, die dann sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt vielleicht nicht auf der Gewinnerseite, aber ich gebe mir jetzt Mühe, damit ich sozusagen die Leiter so ein bisschen hochkomme. Und Ungleichheit, wird häufig gesagt, bedeutet ja nicht gleich Armut. So viele super arme Menschen gibt es ja in Deutschland nicht, wenn man mit ganz armen Ländern vergleicht.
Bullshit. Deutschland hat sehr wohl Arme. Armut wird gemessen relativ. Wir haben nicht diese absolute Armut. Ich habe auch viele Jahre in anderen Ländern gelebt, zum Beispiel in Mexiko, zum Beispiel in Chile. Da hast du eine andere krasse Armut. Wenn du da von Armut betroffen bist, hast du echt ein Problem. Da musst du gucken, wie du über die Runden kommst. Hier fallen einige Menschen durchs Netz, aber wir haben zum Glück einen wichtigen, starken Sozialstaat, den wir auch unbedingt erhalten müssen. Trotzdem haben wir jedes Jahr mehr Menschen in Armut. Wir haben mehr als jedes fünfte Kind lebt in Armut. Mehr als 40% aller Alleinerziehenden lebt in Armut. Wir haben über 2 Millionen RentnerInnen, nur Frauen, die in Armut leben. Einfach nur, weil sie Teilzeit arbeiten mussten und weil wir auch überhaupt nicht die Infrastruktur haben und weil wir auch diese Normvorstellung unserer Gesellschaft haben. Wir haben sehr wohl sehr viele Menschen in Armut und jeden Tag werden es mehr. Jeden Tag müssen mehr als 2 Millionen Menschen an die Tafeln gehen, weil das Geld nicht mal mehr reicht. Mehr als die Hälfte aller Eltern, die Bürgergeld beziehen, verzichten am Ende des Monats auf ihr Essen, damit ihre Kinder was zu essen haben. Wir haben sehr wohl ein Problem mit Armut in Deutschland. Also da gehe ich schon mal gar nicht mit. Und dass Ungleichheit gut sein soll, ist auch der reinste Unterschiede. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz bedeutender Unterschied. Ob wir von Unterschieden reden, du bist ein Mann, ich bin eine Frau, fein, ist halt dieser Unterschied da. Aber soll sich das jetzt irgendwie statistisch darauf auswirken, ob dein Vermögen größer ist als meins? Nö. So, und deswegen sage ich, Ungleichheit ist in dem Sinne nicht toll. Und dieser Ansporn, diese Idee, aber jeder ist doch seines Glückes Schmied und wir müssen alle nur ganz motiviert fleißig sein und arbeiten und so, das geben die Daten nicht her. Wir haben, das nennt man soziale Mobilität, also haben wir überhaupt diese Mobilität von einer Klasse in die andere, die ist in Deutschland unfassbar niedrig. Die ist nur in den USA niedriger. Jetzt von diesen OECD-Ländern, die man sich genauer angeschaut hat, wo man es vom Tellerwäscher zum Millionär schafft. Also es stimmt einfach nicht. Es ist wirklich da zunehmend auch entscheidend, in welche Familie man hineingeboren wird. Und die Politik könnte da einen großen Einfluss darauf üben, tut sie aber nicht. Und wenn mir jemand sagt, so, hey, Ungleichheit ist doch aber ganz geil, Unterschiede ja, und an diesen Unterschieden sollten wir aber nicht diese Hierarchien einziehen.
Wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, interessiert mich natürlich die Umsetzung dieser Ideen. Und ich bin noch bei den Fragen auf der Seite der, also
des der Kapitalisten.
Kapitalistenrolle, genau. Und zwar wird die Frage häufig gestellt, wenn ich etwas vererbe, wir sprechen ja immer noch über Eigentum und Eigentum ist immer noch, gehört, also ist unter Privatrecht fast schon noch heilig, also unantastbar. Wer soll das denn entscheiden, wo die Grenze ist, was abgegeben werden muss? Ist das ein Prozess, der mehrheitlich gesellschaftlich getroffen werden muss? Ist die Politik dafür zuständig? Ist das realisierbar?
Also generell ist die Politik dafür zuständig. Wir hatten in Deutschland auch mal ein anderes Recht, was Privateigentum anging. Wir hatten sogenannte Fideikommisse, das heißt Vermögen wurde familiär betrachtet. Und dann haben uns aber halt Weimarer Republik eine Verfassung gegeben, die gesagt hat, nee, Vermögen wird individuell gesehen. Und wenn jemand stirbt, dann hat der Staat darüber zu befinden, wie viel davon an Steuern abgeht an den Staat, weil ja auch das Vermögen im Raume Staat aufgebaut wurde. Das heißt, rein theoretisch und eigentlich auch immer noch praktisch ist es die Politik, die das gestalten wird. Und wir erwarten auch wieder ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was wahrscheinlich zum vierten Mal in nur 30 Jahren sagen wird, Erbschaftssteuer ist in Teilen verfassungswidrig. So, aber was ich gerade befürchte, ist eher, ich meine, wir haben halt Union, brauche ich nicht viel zu sagen, und eine SPD in der Regierung, die Erbschaftssteuer wahrscheinlich nicht weiter stärken, sondern noch weiter schwächen werden. Aber rein theoretisch, ich meine, idealerweise, wenn man jetzt dann visionär denken würde und an die Sache rangehen würde, dann würde man Bürgerräte dazu konzipieren können, zum Beispiel. Das wäre so ein wagemutiges Instrument, man könnte Demokratie auch mal ein bisschen ernster nehmen. Und dann könnten sich zum Beispiel 50 oder lass es 200 oder lass es 500 Menschen sein, die sich über mehrere Wochenenden treffen, dafür auch entlohnt werden, bezahlt werden, die sich dann auch die Expertise durch ExpertInnen, die ihnen an die Seite gestellt werden, auch aus verschiedenster Couleur gerne, nicht nur solche Leute wie ich, mit denen sie dann auch die Gespräche führen können. Und dann könnten die ja zum Beispiel auch Tipps abgeben, was erachten sie als gerecht, was erachten sie als fair. Und es gab schon erste solche Experimente und da war die Erbschaftssteuer auf jeden Fall stärker, als sie jetzt ist. Es gab auch, das wurde auch wissenschaftlich untersucht in Schweden, es gab so eine experimentelle Studie zu, was geschieht eigentlich, wenn man der Bevölkerung in sehr knapper Zeit erklärt, wie der Zusammenhang von Erbschaftssteuer, Demokratie und Ungleichheit ist. Weil die Erbschaftssteuer ist relativ unbeliebt. Hat seine Gründe. Lobby des großen Geldes. So. Und nach wenigen Minuten waren die meisten Menschen plötzlich für die Erbschaftssteuer. Es hat sich signifikant verändert, die Einstellung. Das müssten wir also schaffen, viel mehr Bildung über dieses Thema in die Breite der Gesellschaft zu tragen.
Da möchte ich nochmal nachhaken. Das heißt also, dass die Wahlergebnisse für dich nicht bedeuten, dass die Leute dagegen sind, also gegen diese Ideen sind, sondern dass sie einfach noch nicht aufgeklärt genug sind und nicht wissen, was Sache ist?
Naja, wir wählen ja nicht pro Thema eine Partei, sondern wir geben am Ende einer Partei unsere Stimme. Und man wählt nicht unbedingt als allererstes wegen der Steuerpolitik. Also für oder gegen entscheidet man sich
aber
nicht.
Aber ist Geld nicht ein ganz, ganz wichtiges Thema, weshalb man eine bestimmte Partei wählt? Also ich weiß natürlich, dass es da noch zwei, drei andere Blockbuster gibt, aber ja. Geld gehört doch definitiv dazu, oder nicht?
Natürlich auch, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Wahlkampfthema, das zuletzt irgendwie groß auf der Agenda gestanden hat, ne? Erbschaftssteuer. Wie viel hast du davon irgendwie in den Talksendungen mitbekommen? Ich habe eher was von Migration und so mitgekriegt.
Das stimmt. Unter dem Begriff Erbschaftssteuer nicht, aber ja. Einkommen, Angst um den eigenen Job, Gehälter etc., also noch ein bisschen breiter gefasst der Begriff Geld.
Ja, genau. Und dann haben wir aber leider auch sehr viele nach wie vor neoliberale Parteien, SPD inklusive, kann ich nicht anders sagen, wenn die halt sagen, so mafiöse Strukturen im Bürgergeld. Und dann, das Problem ist aber auch, du hast ja Programme und in dem Programm kann sehr viel sehr Schönes stehen. da steht auch bei der SPD Vermögensteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer. Bei der CDU steht konkret, dass sie es nicht wollen. Also die sind sich zumindest selbst treu geblieben. So, aber dann geht es ja auch nochmal weiter, weil dann hast du solche Programme und ich habe ja in der Politik gearbeitet. Ich weiß, wie sowas abläuft. Und es ist echt krass, weil ich habe zum Beispiel bei den Grünen gearbeitet, auch 2017 und 2021, ja. Und ich weiß noch, in dem Programm 2021, das Programm hieß Alles drin. Und dann gucke ich so durch, ja, Erbschaftssteuer fehlt. Im Entwurf vom Bundesvorstand, das heißt, der Bundesvorstand von den Grünen wollte gar nicht die Erbschaftssteuer reformieren, sondern das musste die Basis und die Landesarbeitsgruppen mussten das reinkloppen. Am Ende in dem Entwurf, der halt für die Bundestagswahl insgesamt stand, gab es schon dann plötzlich eine Erbschaftssteuer. Aber jetzt stell dir vor, was danach dann passiert ist bei den Koalitionsverhandlungen. Dann sitzt da ein Olaf Scholz, kein Fan der Erbschafts- und Vermögensteuer, ich glaube, ich erzähle hier niemandem ein Geheimnis. Dann sitzt da ein Christian Lindner, kein Freund davon. Und dann setzt sich Robert Habeck hin, der ja auch im Bundesvorstand nicht mal dafür war, dass man die Erbschaftssteuer überhaupt ins Programm reinnimmt. Und dann diskutieren diese drei Männer, was machen wir jetzt in unserem Koalitionsvertrag? Und dann kann die FDP sich hinstellen und sagen, ha, wir haben uns durchgesetzt. Und die SPD und die Grünen können sagen, alles für den Koalitionsfrieden.
Aber warum? Es muss ja einen Grund geben, warum auch die Grünen und die SPD das nicht wollen. Und jetzt mein Umkehrschluss wäre, dass es anscheinend unbeliebt in der Bevölkerung ist und keine Wählerstimmen einbringt.
Wenn es nur nach Beliebtheit ginge, dann hätten wir eine Vermögensteuer. Es gibt immer wieder alle paar Monate eine neue Erhebung, die zeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung für die Wiedereinsetzung der Vermögensteuer ist. Aber die Parteien aktuell, die an der Regierung sind, die werden das nicht umsetzen. Und Lars Klingbeil spricht jetzt in vorsichtigen Tönen darüber und das finde ich auch gut. Und das sollte er auch. Aber generell Erbschaftssteuer gab es letztens auch eine Umfrage, da war es schon eine knappe Kiste, dass sogar schon mehr Leute dafür sind, dass sie reformiert und gestärkt würde.
Aber da muss ich dich ja fragen, warum das so ist. Also wenn du sagst, in der Gesellschaft gibt es immer mehr Menschen, die dafür sind und die Parteien fassen das nicht an, dann ist die nächste Frage, warum fassen die Parteien das nicht an?
Ich glaube, sehr häufig hängt das wirklich mit damit zusammen, woran die selber noch glauben. Ich unterstelle nicht, dass alle PolitikerInnen bei Union und SPD böse Menschen sind, sondern ich glaube, die glauben wirklich auch noch sehr, sehr stark daran, an diesen Neoliberalismus. Es ist schwierig, mit denen dann übereinzukommen, wenn du halt wirklich immer noch diese alten Theorien so sehr verinnerlicht hast, aber auch umgeben bist von Menschen, die sich innerhalb dieser Bubble bewegen und auch alle daran glauben. Ich habe ja mit der Wirtschaftselite Interviews geführt, die sind in aller Regel neoliberal drauf. Und es gab auch welche, die haben Thomas Piketty gelesen und haben gesagt, ich habe jetzt verstanden, dass das so nicht mehr dem Stand der wissenschaftlichen Forschung auch entspricht, aber das ist halt wirklich nicht die Mehrzahl. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass deren Berater und die Leute, die sie treffen, alle davon sprechen, ey, wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit und wir Unternehmen, wir ächzen hier und so. Ja, tun die, aber wegen der hohen Energiepreise und weil wir einen Fachkräftemangel haben und nicht wegen ein paar Steuerprozentpunkten.
Okay, wen wählst du?
Sag ich nicht.
Muss ich die Linke wählen, wenn ich das möchte, also mit der Vermögensteuer? Gibt es noch eine andere Partei, die das umsetzt?
Also wer das umsetzt, weiß ich nicht, weil die Linke müsste dafür auch in die Regierung kommen. Und nicht nur die müsste dann das auch schaffen, sondern das ist auch eine Frage, was der Bundesrat entscheidet. Also es muss auf Bundesebene und auf Landesebene entschieden werden. Wenn du in die Programme guckst, dann findest du die Vermögens- und Erbschaftssteuer auch bei den Grünen und auch bei der SPD. Die sind ja jetzt auch ab und zu mal in der Regierungsverantwortung gewesen, haben es nicht gemacht. Bei der Linken, wenn du jetzt, das haben meine Studis in einem richtig coolen Projekt auch sich angeschaut, die haben so einen Ungleichheitsscore, also ich habe so tolle Studenten, und die haben so einen Ungleichheitsscore gemacht und die haben sich die Parteiprogramme jetzt zur Bundestagswahl angeschaut und haben dann bewertet, wenn man die Ungleichheit reduzieren wollen würde, wen man dann am ehesten wählen müsste und da kam Linke bei raus.
Okay, und wenn die nicht an der Regierung sind und ich keine andere Partei habe, die ich wählen kann, was mache ich denn? Was kannst du uns denn, was mache ich? Stunk?
Stunk.
Okay.
Nein,
gerne
ich finde
konkreter.
Das,
wie ja, mache ich Stunk?
Auf, das Ding ist, ich glaube nicht, dass man da pauschal darauf antworten kann, weil wir auch alle unterschiedliche Kapazitäten haben. Eine Freundin von mir ist alleinerziehende Mutter, die schafft es nicht, auf eine Demo zu gehen oder sich zu engagieren. So, aber Studierende, die können natürlich auch mehr Zeit dafür in Anspruch nehmen und befinden sich auch eher in Kreisen, wo sie auch diese kritischen Auseinandersetzungen, Gespräche haben können. Und ich glaube, es ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wo habe ich eigentlich Talente? Also willst du in die Politik gehen, weil du richtig gut darin bist, Dinge zu verhandeln und auch dich auf Kompromisse gut einlassen kannst, mich würde das voll demolieren. Oder bist du vielleicht halt wirklich daran interessiert an Daten und Fakten und bist eine Leseratte, dann geh in die Wissenschaft oder hast du Bock auf Gleichgesinnte, mit denen du auch wirklich Dinge konkret anpacken kannst im Sinne von Kampagnenarbeit, Demoarbeit, dann geh in Vereine, dann geh in NGOs, wenn du die Zeit dafür hast. Aber Stunk im Sinne von auch einfach such das Gespräch, steh auch deine Frau, steh dein Mann. Das erachte ich als sehr, sehr wichtig. Mach dich schlau. Wissen ist wirklich Macht. So, und deswegen haben wir Ungleichheit.info ja auch gegründet, damit wirklich alle in der Breite der Gesellschaft über Ungleichheit reden können und nicht erstmal irgendwas studiert haben müssen. Und das kann man ja auch zum Beispiel Leuten mit auf den Weg geben. Hast du schon diese Grafik hier gesehen? Weil die ist leicht zu verstehen. Also Wissen ist das eine und das andere ist Solidarität. Wir müssen uns solidarisch zeigen und das sehe ich viel zu selten aktuell. Das heißt, dass man auch mal, wenn man die Zeit hat, generell auf Demos zu gehen, nicht nur auf Demos zu gehen, die einen selbst betreffen, zum Beispiel. Oder dass man sich auch für andere Dinge dann engagiert und so weiter. Also da auch immer die Hand ausstreckt und das kann auch schon im Alltag, können das schon kleine Gesten sein.
Aber aktiv zu werden scheint wirklich erstmal mit Aufwand und Kapazität verbunden zu sein. Ich kann also nicht einfach eine Partei wählen, die das 1:1 für mich umsetzt, weil ich davon ausgehen muss, dass die einzige Partei, so hast du es jetzt gerade erklärt, die das tatsächlich im Wahlprogramm hat, nicht genug Stimmen bekommt, um dann in der Regierung zu sein. Und dann ist ja noch die andere Frage, bin ich mit allen anderen Programmpunkten einverstanden, die diese Partei vertritt und will ich sie dann trotzdem noch wählen?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Bist du halt mit einem anderen auch einverstanden, weil du wählst ja ein Programm insgesamt und dieses Programm ist aber niemals, wird es 1:1 umgesetzt, sondern das ist die Grundlage, auf der dann die Koalitionsverhandlungen geführt werden, ne? Muss man sich bewusst machen. Also da werden auch Abstriche gemacht. Das gehört einfach auch zu unserer parlamentarischen Demokratie dazu. Aber es ist unfassbar wichtig, aus der Gesellschaft heraus Druck aufzubauen. Politik bewegt sich nicht, wenn der Druck nicht aufgebaut wird. Das ist wirklich derart. Und ich glaube, diesen Druck, den brauchen wir an vielen verschiedenen Punkten und Stellen. Das ist wie bei so einer Akupunktur. Und erst wenn du ganz, ganz viele verschiedene Nadelstiche gesetzt hast, dann entfaltet sich auch die Wirkung. So, und deswegen ist es auch nicht zu unterschätzen. Wirklich nicht. Es kommt auf jede einzelne Person an, was auch immer du machen kannst. Aber ich habe nicht den gleichen Anspruch oder würde sagen, alle müssen das gleichermaßen tun, weil das anmaßend von meiner Seite aus wäre.
Okay, dann vielleicht die nächste Frage, die mir ein bisschen Hoffnung geben kann. Weil du ja international belesen bist, gibt es denn Länder, wo wir uns was abgucken können, wo die Umsetzung funktioniert hat?
Yep. Aktuell zum Beispiel in Spanien. Das ist echt ganz geil. Die haben die Vermögenssteuer hochgeschraubt und die haben auch eine, wie sie selber sagen, eine sozialistisch-demokratische Regierung. Die Armut ist runtergegangen, die Wirtschaft wurde angekurbelt, öffentlicher Nahverkehr wurde günstiger gemacht und so weiter und so fort. Wir sehen das auch, es gibt auch andere Länder, die gerade die Vermögenssteuer stärker gemacht haben, wie zum Beispiel Norwegen. Was ich aber noch viel wichtiger finde, als aktuell über die Grenzen, über die Landesgrenzen zu blicken, ist, in die eigene Vergangenheit zu schauen. Wir hatten das. Wir hatten in Deutschland eine Vermögensabgabe von 50%. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg war das damals, hat jeder Mensch, der nicht alles zerbombt hatte, wirklich die Hälfte des Vermögens mit der Gesellschaft teilen müssen. Das wurde aber gestundet über 30 Jahre hinweg. Das heißt, wir hatten eine stärkere Erbschaftssteuer.
Was meinst du mit zerbombt? Also wenn nicht alles zerbombt wurde bei mir.
Ja, genau. Also wenn du dann noch Vermögen besessen hast und gar nicht mal so viel, dann hattest du die Hälfte damit zu teilen, mit der Gesellschaft. Damit alle wirklich dann auch solidarisch miteinander umgehen und überhaupt sich ein Leben aufbauen können. Das ist schon krass. Wir hatten eine sehr viel höhere Einkommenssteuer, Spitzensteuersatz meine ich. Wir hatten eine Vermögenssteuer, wir hatten eine Vermögensabgabe und wir hatten Kapitalerträge, die und so weiter. Wir hatten eine wirklich groß ausgeprägte Steuergerechtigkeit hierzulande in Deutschland. Wir hatten 1919, hatten wir einen supergeilen Finanzminister, Matthias Erzberger hieß der Typ. Der hat mal gesagt in seiner ersten Antrittsrede in der Nationalversammlung, Juni 1919, ein guter Finanzminister ist der beste Sozialisierungsminister. So einen Typ hatten wir mal. Das habe ich gefunden. Das war ein Recherchefund, als gerade Christian Lindner Finanzminister war.
Ich habe jetzt noch 2, 3 Fragen an dich. Die nächste ist ein bisschen schwierig. Schwierig deshalb, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es kurz und knackig formuliere. Ich will einsteigen mit der Frage, ob das Reduzieren und Aufheben von Ungleichheit immer gleich Gerechtigkeit auch bedeutet.
Also nicht. Wenn du die Ungleichheit reduzierst, dann reduzierst du immer die Ungerechtigkeit, das ja, aber es gibt ja nicht nur eine Ungerechtigkeit in Form von Ungleichheit. So, also es gibt auch andere Ungerechtigkeiten in der Welt, die jetzt nicht explizit mit Ungleichheit zu tun haben. Aber Ungleichheit zu reduzieren heißt Ungerechtigkeit zu reduzieren.
Okay, super, weil dann kann ich jetzt nämlich den nächsten Schritt gehen. Wir wissen ja, dass es Minderheiten in einer Mehrheitsgesellschaft gibt, die in bestimmten Punkten benachteiligt werden. Ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel, was, glaube ich, fast alle hier im Raum kennen. Wenn ich jetzt den Namen habe, den ich habe, ich heiße mit Nachnamen Öztoprak und so gelesen werde, wie ich gelesen werde und eine Bewerbung schreibe, dann gibt es ganz klare Ergebnisse, dass ich halt x-mal mehr Bewerbung schreiben muss, Wohnungssuche etc. Jetzt habe ich es geschafft, tatsächlich der erste nach 4 Generationen, weiter konnte ich es nicht zurückverfolgen, der erste Akademiker in unserer Familie zu sein und der erste, der es geschafft hat, sich ein spießiges Rhein-Mittelhaus zu kaufen. Und meine Frage ist jetzt, wenn ich Vater wäre, ich habe noch keine Kinder, vielleicht irgendwann, und ich habe das Gefühl, meine Kinder kommen auch, also auch meine Frau hat türkischen Background, das heißt, auch die Kinder werden höchstwahrscheinlich so aussehen wie wir. Und wenn es dann noch die Benachteiligungen gibt, würde ich mich fast freuen, wenn ich dem Kind ein Vermögen mit auf den Weg geben kann, damit die Ungerechtigkeit, die in der Gesellschaft herrscht, abgefedert werden kann. Ich weiß nicht, ob meine Frage nachvollziehbar ist. Also deswegen nochmal den Bogen zurück. Heißt das Aufheben von Ungleichheit im ökonomischen Kontext immer auch wirklich eine faire und gerechte Gesellschaft?
Ich kann dieses Gefühl und diesen Impuls, von den du dann auch hast, auf einer privaten und persönlichen Ebene absolut nachvollziehen. Kann ich auch. Ich bin selber Migrantin und ich habe ja auch schon erwähnt, ich bin Gewinnerin der Spermalotterie, ich werde erben und auch nicht zu knapp. Und natürlich ist bei meinem Vater auch genau der Gedanke da gewesen. Er hat sich damals selbstständig gemacht, weil er Rassismus erfuhr. Weil er meinte, so um ihn herum haben, oder was heißt Rassismus? Diskriminierung, sorry. Um ihn herum haben Oskars und Peters halt Beförderung bekommen und er halt niemals. Ich werde so nicht gelesen, aber ich hatte auch diese Erfahrung in der Schule, wo dann Lehrer gesagt haben, ach, mit Y wirst du geschrieben, du bist gar keine Deutsche, da kommt dein Akzent. Und dass man deswegen dann auch aus der eigenen Geschichte dann ableitet irgendwann, aber wenn ich es jetzt geschafft habe, dann sollte ich ja auch unbedingt Privilegien in meinem privaten, in meinem kleinen, in meinem familiären Kreis halten. Halte ich für das absolut Normalste und Menschlichste auf der Welt. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir über das persönliche, private, nicht das solidarische, gesellschaftliche vergessen. Zum Beispiel auch überhaupt, wo ich jetzt gerade sitze und dann auch mal stehe, dann überhaupt bin, ist auch aufgrund der Gesellschaft, die das ermöglicht hat. Und der will ich auch etwas eines Tages zurückgeben. Ich will nicht sagen, dass man nicht auch den eigenen Kindern was vererben kann. Darum geht's nicht. Es wird nicht um dein Mittelreihenhäuschen gehen und auch nicht um Omas Häuschen gehen. Und auch nicht überhaupt um irgendwelche Beträge im sechs-, meinetwegen sogar im siebenstelligen Bereich wäre mir herzlich egal. Das ist das, wo ich dann auch immer sage, so, das ist nicht die Debatte, die wir führen sollten. Also du kannst mir natürlich diese Frage stellen, aber der Fokus sollte einfach ganz weit nach oben gehen. So, das Lieblingsbeispiel, was ich anbringe, ist, 99% der Deutschen sind auf dem Dinner-4-Blatt. 1 Zentimeter entspricht 50.000 Euro. Irgendwo könnt ihr da euer Vermögen abtragen. Könnt ihr euch mal überlegen, wie viel ihr habt? Wo auf diesem Dinner-4-Blatt? Und die reichsten deutschen Familien sind nicht bei den 99% auf dem Dinner-4-Blatt hier, 30 Zentimeter, sondern 10 bis 20 Kilometer über uns. Das ist die Höhe, auf der die Flugzeuge unterwegs sind. Und über die sollten wir reden. Und die sollten auch gefälligst eben auch ihre Steuern zahlen. Und zwar derart auch, dass wir diese Ungleichheiten auch durch, weil es geht alles Hand in Hand, weißt du? Ich meine das wirklich, wirklich ernst. Auch dieser ganze Rassismus, den wir gerade haben in unserem Land. Auch, dass wir gerade so ausländerfeindlich, migrationsfeindlich generell auch überhaupt sind. Das ist ja auch gerade etwas, wovor ich unfassbar große Angst habe, was kein einziges Problem löst. Was ja aber auch wirklich, es löst genau gar kein Problem, aber es wird immer alles schön geschoben auf Menschen, die sozioökonomisch häufig schlechter gestellt sind. Und das, was wir aber schaffen müssten, wäre eben halt den Blick nach oben zu wenden. Und eben wegzukommen von diesen Debatten, man muss es irgendwie, die Ausländer seien schuld oder MigrantInnen seien schuld. So, damit man auch dann, wenn wir wegkommen von diesen Scheißdebatten, diesen rassistischen, diesen Rechten, dass dann auch deine Kinder eines Tages nicht mehr diese Angst und Sorge haben müssen, ey, ich habe jetzt ja diesen Namen und deswegen erfahre ich hier gerade Diskriminierung. Weil das ist auch ein Klima, das sich so aufgeheizt hat über die letzten Jahre. Ich will nicht sagen, dass es jemals weg war. Bestimmt nicht. Als wir gerade nach Deutschland gekommen sind, da haben Flüchtlingsheime gebrannt. Das war Anfang der 90er Jahre. Aber es geht halt auch anders. Und das ist das, was ich mir wünschen würde.
Du hast im Vorgespräch, als wir vorhin noch zusammensaßen, gesagt, du hättest nicht gedacht, dass das Buch so durch die Decke geht.
Ja.
Und das freut mich total und ich, wie gesagt, verfolge dich, weil ich eben in der Vorbereitung wusste.
Du verfolgst mich.
Ich verfolge dich. Nicht analog. Das ist, glaube ich, ein großer qualitativer Unterschied. Also ich stalke dich nicht. Ich folge deinen Inhalten. Das ist vielleicht ein bisschen geschickter formuliert. Was mich aber ein bisschen wundert ist, das Thema ist ja nicht neu. Also jede und jeder, der Gregor Gysi kennt, weiß, der erzählt das, glaube ich, schon seit 20, 30, vielleicht 40 Jahren. Sollte mir das jetzt Hoffnung machen, dass das Buch nochmal durch die Decke geht? Oder sollte ich eher, oder bin ich eher pessimistisch eingestellt, wenn ich denke, aber das ist ja nichts Neues, das wird schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren erzählt.
Doch, klar kannst du aus meinem Buch Erfolg Hoffnung schöpfen.
Danke. Vielen Dank.
Gern geschehen. Nein, Quatsch. Der Punkt ist der, ja, Gregor Gysi ist cool und der ist auch echt knuffig und auch echt so eine Ikone und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und der ist, ich finde ihn total klasse. Aber es gab halt immer diesen Gregor Gysi und wen gab es noch? Nenn mir mal zwei, drei weitere Leute.
Julia Friedrichs ist wie lange unterwegs?
Aber die ist nicht bekannt.
Ja, aber warum nicht? Also warum bist du bekannt? Das ist meine Frage. Warum geht das? Warum funktioniert das? Was ist anders?
Ich habe eine Ausbildung zur Pressereferentin gemacht. Ich habe gelernt, was es heißt, zu kommunizieren, dass man gut verstanden wird.
Okay, aber die Antwort finde ich wichtig. Es gibt gar nicht so viele, die dieses Thema vertreten.
Jetzt schon.
Ja?
Und das ist nämlich der Punkt. Vor 10 Jahren nicht. Und wenn du sagst, das Thema Ungleichheit, das gab es doch immer irgendwo. Ja, aber absolute Randerscheinung. Und es gibt so wunderbare Medienanalysen, die sich das genau angeschaut haben, auch welche Narrative werden in großen Medien überhaupt vertreten. Haben auch meine Studis gemacht. Ich habe so tolle.
Willst du in die Kamera winken und deine Stimme?
Es ist jetzt ein frisches Projekt auch, das sie sich angeguckt haben. Genau. Und ich bin nun mal stolz auf die. Die machen echt coolen Kram. Und die haben sich zum Beispiel auch angeschaut, so wie wurde eigentlich das Thema Ungleichheit oder auch Erbschaftssteuer, dazu gibt es auch Analysen, überhaupt in großen Medien vertreten und können dann nachweisen, dass das jetzt auch mehr besprochen wird als noch vor einigen Jahren. Und das hat damit zu tun, mit der globalen Finanzkrise hat das angefangen, dass überhaupt wir gemerkt haben, so, ah, warte mal, diese theoretischen Annahmen, irgendwie geht das nicht so ganz klar, ne? Mainstream-Ökonomie wird brüchiger. Dann kam Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert. Nachhaltigkeitsziel Nummer 10 der Vereinten Nationen, Selbstständiges ist Ungleichheit reduzieren. Das war erst 2015, das ist 10 Jahre her. Und in 10 Jahren hat sich extrem viel getan. So, neben ungleichheit.info, ganz andere tolle Organisationen, Finanzwende, Fiscal Future, Taxmina und Netzwerk Steuergerechtigkeit wird immer größer. Es gibt immer mehr Organisationen und diese arbeiten dann halt auch alle miteinander und zusammen. Und wenn ich jetzt halt irgendwie zum Beispiel keine Zeit habe für ein Interview, dann sage ich dann, ja, weißt du was, aber dann ruft doch XYZ und außerdem ABCDEF an. Das ist wunderbar und das gab es so vor 10 Jahren noch nicht.
Okay, das gibt mir Hoffnung. Letzte Frage, Martina. Du kannst die letzte Frage einmal so verstehen, wie ich sie gleich stelle und auch als Einladung für alles, was du noch sagen möchtest und was ich dich noch nicht gefragt habe.
Oui.
Wenn du die Möglichkeit hättest, morgen politische Maßnahmen eins zu eins umzusetzen, welche würdest du als sehr wirksam erachten? Und eben der zweite Teil, du darfst gerne nochmal so etwas wie ein Schlussplädoyer loswerden.
Als sehr wirksam würde ich erachten Steuerpolitik. So, wir brauchen Steuergerechtigkeit. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt anfangen würde mit ja, wahrscheinlich würde ich einfach die Vermögenssteuer wieder einsetzen. Ich würde auch die Erbschaftssteuer reformieren und auch die Einkommensteuer, weil ich würde einfach Steuergerechtigkeit etablieren. Nach dem Konzept von Thomas Piketty habe ich mir das mal angeschaut, würden wir Mehreinnahmen nicht nur von 120, sondern von mehr als 200 Milliarden Euro generieren können. Und das wäre nur Gerechtigkeit. Das heißt, Menschen in der Breite der Gesellschaft hätten mehr Geld auf der Tasche. Wir würden also unsere Wirtschaft ankurbeln, weil wir die Nachfrage wieder ankurbeln und weil die Menschen nicht mehr so große Sorgen und Ängste hätten. Das würde auch direkt die AfD schwächen, der extrem den Nährboden austrocknen. Die Menschen wären zufriedener und würden hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Und Millionäre und Milliardäre würden endlich ihren fairen Anteil bezahlen. Das ist das, was ich machen würde. Ja.
Ich wollte eigentlich den Applaus einfordern, aber er kam natürlich von selbst. Martina, vielen, vielen Dank. Danke, dass du die
Ja,
Zeit.